Das ist die Art und Weise, wie wir jeden Tag leben sollten.
I'm in this photograph.
Ich habe hier diese Fotografie.
This has not been photoshopped or anything.
Die ist nicht nachbearbeitet mit Photoshop oder sonst irgendwie.
About 4 weeks ago, I was teaching a school of the supernatural.
Ungefähr vor 4 Wochen war ich in der Schule des Übernatürlichen gelehrt.
And all of a sudden, people start pulling out their cell phones.
Und plötzlich haben die Leute alle ihre Handys rausgeholt.
Taking pictures.
Und haben Bilder geknipst.
And I'm like, what is going on here?
Und ich habe gedacht, was geht denn hier los?
And all of a sudden people started to close their cover their eyes.
Und dann fingen die Leute an, die Hand über die Augen zu legen.
I had no idea what was going on.
Und ich hatte keine Ahnung, was los ist.
And I asked everybody, please put their cell phones away.
Und ich sagte, Leute, nehmt bitte die Handys wieder runter.
And there's Valeria.
Und dann war Valeria da.
Meine Frau. With her iPhone taking photographs.
Und mit ihrem iPhone ging sie auch da durch und machte Fotos.
How should the people obey if my own wife is doing it?
Und ich sagte, wie sollen die Leute gehorchen, wenn meine Frau nicht gehorcht?
At that moment I started to laugh.
In dem Moment fing ich dann an zu lachen.
I could feel water over my feet.
Ich konnte Wasser über meine Füßen spüren.
And I felt fire come over my whole body.
Und ich habe durch meinen ganzen Körper ein Feuer gehen fühlen.
I'm in the middle and you can't see me.
Ich bin da in der Mitte und da könnt ihr mich gar nicht drauf erkennen.
This is not altered in any way.
Das ist also nicht nachbearbeitet.
This is what people saw.
Das ist das, was Menschen wirklich sahen.
An angel came and you can see him in the front.
Ganz vorne könnt ihr einen Engel sehen.
Literally washed my feet.
Der beugt sich und wäscht meine Füße.
The angel behind me.
Und der Engel, der hinter mir ist,
started to worship the Lord.
Fing an, den Herrn anzubeten.
And this is the way you should live all the time.
Und das ist die Art und Weise, wie wir zu jeder Zeit leben sollten.
Now other people, they tried to say, oh, let me go ahead and try to correct all the settings.
Und manche sagten, ah, lass mich das mal alles korrigieren.
The more they did, the more confused they became.
Und je mehr sie das gemacht haben, desto konfuser wurden sie.
Because the more they started to take away the brightness, they could start to see many more supernatural things.
Und je mehr sie diese Helligkeit rausnahmen, desto mehr Übernatürliches haben sie auf dem Foto gesehen.
You can't really see it on this photograph.
Auf dieser Fotografie kannst du es jetzt etwas schlecht
but
erkennen.
But you see where the cross is?
Aber seht ihr, wo das Kreuz ist?
That's a lady's face.
Da ist ein Frauengesicht.
It's really hard to see. I mean, you can see it on the computer.
Es ist sehr schwer zu erkennen. Auf dem Computer geht es ein bisschen besser.
I was teaching at that very moment.
An diesem Moment lehrte ich gerade.
From Proverbs chapter 7.
Aus Sprüche 7.
Wisdom is my sister.
Wo es heißt, Weisheit ist meine Schwester.
And that's when this happened.
Und das ist genau der Punkt, an dem dieses Gesicht auftauchte.
This is how you should live.
Das ist die Art und Weise, wie wir leben können.
We need to be the supernatural people.
Wir sollten die übernatürlichen Leute sein.
God has called us to be.
Die Gott uns berufen hat zu sein.
How are you going to change the country?
Wie möchtest du gerne die Nation verändern?
If we think natural.
Wenn wir natürlich denken.
Remember, Jesus had 12 apostles.
Wisst ihr, Jesus hatte 12 Apostel.
One betrayed him.
Einer hat ihn verraten.
So they made a new apostle.
Also haben sie einen neuen Apostel berufen.
But you talk about the faith.
Aber wenn du vom Glauben sprichst.
You know, can you think of what the angels must have felt like when Jesus came back to heaven?
Könnt ihr euch vorstellen, wie die Engel sich gefühlt haben, als Jesus wieder in den Himmel kam?
Lord, we know that you're the Son of God.
Herr, wir wissen, du bist der Sohn Gottes.
But are you sure you know what you're doing?
Aber weißt du genau, was du da machst?
Look at the 12 guys you chose.
Du hast diese 12 Typen da unten.
Only 4 can read.
4 können mal gerade lesen.
That's the truth. Only 4 of the apostles could read.
Das ist Wahrheit, also 4 konnten lesen.
One was a thief, he was a tax collector.
Einer war ein ehemaliger Dieb, ein Steuereintreiber.
And those 12 guys.
Und diese 12 Typen
changed the world.
Haben die Welt verändert.
Not just Israel.
Und nicht nur Israel.
They changed every part of the known world.
Jeden Teil der bekannten Welt haben sie verändert.
So hi, all you people of God.
Also hallo, ihr Leute Gottes.
It's time to change the nations.
Es ist Zeit, die Nationen zu verändern.
There's a lot more than 12 of us.
Es gibt mehr als 12 hier unter uns.
This is what you need to take.
Und das ist, was ihr nehmen müsst.
This afternoon is going to be a very special afternoon.
Dieser Nachmittag wird ein sehr besonderer Nachmittag werden.
You that are so empty.
Die so leer sind.
You're going to get filled.
Ihr werdet gefüllt werden.
You that are tired,
ihr, die ihr müde seid,
you're gonna get your excitement back.
Ihr werdet eure Begeisterung zurückgewinnen.
This is the word of the Lord.
Das ist das Wort des Herrn.
But he'll only give you what you take.
Aber er wird dir nur geben, was du auch nimmst.
If you sit there and watch everybody else,
wenn du rumguckst und nur jeden anderen beschaust,
well, you'll get what you'll receive what you work for.
Also du bekommst das, wofür du gearbeitet hast.
Which is nothing.
Nichts.
This is a very important time, not because I'm here, that's for sure, it's not me.
Das ist eine sehr, sehr wichtige Zeit, nicht weil ich jetzt hier bin,
it's because you're here,
sondern weil du hier bist.
To be able to step into destiny.
damit du in der Lage bist, in deine Bestimmung einzutreten.
Today, please make a choice.
Also mach heute bitte diese Entscheidung fest.
This is as close as I'll get to begging.
Achso, das ist das Naheliegendste noch an dem Betteln, was ich jetzt machen werde.
You want kingdom destiny?
Wenn du die Berufung des Königreiches willst,
grab it.
Dann nimm's dir.
If you want to dance today during the worship, dance.
Wenn du im Anbetungsteil gleich tanzen willst, dann mach es bitte.
You know, if you want to dance on the steps, just make sure somebody catches you if you miss one.
Und wenn du auf den Stufen tanzt, dann stell nur sicher, dass ein Fänger da ist.
If you want to dance in the back, do it.
Und hinten da auf der Ebene kannst du gerne tanzen.
Ingrid was up here dancing earlier today.
Ingrid hat heute hier getanzt übrigens.
I thought others would join her.
Und ich dachte, andere kämen noch dazu.
You know, the only thing I ask is you don't take these guys' instruments.
Also, lasst nur die Instrumente bitte in Ruhe.
But let's be the people of God.
Aber lasst uns die Leute Gottes sein.
And let's rise up.
Und lasst uns aufstehen.
Okay, rise up.
Ja, steht auf.
It's time.
Es ist Zeit.
So, yeah, you got it already, yeah.
Ja, okay.
Okay. So, Father, in the name of Jesus Christ.
Vater im Namen Jesu Christi.
We are here.
Sind wir hier?
Not for our own purposes,
nicht um unsere eigenen Zwecke zu dienen,
but for heaven on earth.
Aber dass der Himmel auf die Erde kommt.
We are the people of the ecclesia.
Wir sind die Leute der Ekklesia.
We are citizens of heaven.
Wir sind die Bürger des Himmels.
And citizens of the German-speaking nations.
Und Bürger der deutschsprachigen Nationen.
We are third heaven people.
Wir sind Leute des dritten Himmels.
That walk supernatural.
Wir sind übernatürlich.
We have a cry of heaven for the earth.
Wir haben den Ruf des Himmels auf der Erde.
And Lord, we want the year of the lion to come now.
Und wir wollen, Herr, dass das Jahr des Löwen jetzt beginnt.
So into your hands we commit ourselves.
Also in deine Hände befehlen wir uns an.
Use us.
Gebrauche uns.
For your glory.
Für deine Herrlichkeit.
In the name of Jesus, in the name of Jesus Christ.
Im Namen Jesu Christi.
Rah!
Rah!
In meinem Herzen brennt ein Traum. Und mein Traum ist, dass Deutschland sich verändert. Ich träume davon, dass wir neues Leben in unser Land bekommen. Einen neuen Aufbruch, eine neue Kreativität und Dynamik. Ich träume davon, dass unser Land geheilt wird, wo es krank geworden ist. Dass Menschen wiederhergestellt werden, wo es der Wiederherstellung bedarf. Dass wir zurückfinden, eine Neuorientierung erleben an den Werten und Prinzipien, die uns groß gemacht haben, nämlich den christlich-biblischen. Dass wir unsere Wurzel wieder entdecken, dass wir den entdecken, von dem alles Leben kommt und der so viel Liebe hat für unser Land. Und ich empfinde es so, als ein großes Privileg hier zu sein, weil ich spüre, dass ich mit vielen von euch diesen Traum teile. Und weil ich spüre, dass viele von euch ähnlich träumen in ihrem Herzen und eine ähnliche Sehnsucht in sich tragen. Es kann doch nicht und muss auch nicht so weitergehen wie bisher. Ich glaube, dass wir in eine neue Zeit gehen in unserem Land. Ich glaube, dass die beste Zeit zu leben heute ist. Glaubt ihr das auch? Die beste Zeit für uns zu leben ist heute. Im Prediger heißt es, sage nicht, früher war alles besser. Landläufig wird das so gesagt, früher war alles besser. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die beste Zeit zu leben ist heute. Warum? Ganz einfach. Wir haben keine andere Zeit. Erstens. Und zweitens ist es kein Zufall, dass wir heute leben. Sondern der Schöpfer hat uns gesetzt, dich und mich in eine Zeit wie diese und in ein Land wie dieses, nach Deutschland, in die Schweiz, nach Österreich, nach Liechtenstein, wo immer du herkommst, damit wir Veränderungseinfluss ausüben, damit wir unsere Position einnehmen, damit wir das Ruder in die Hand nehmen, damit wir nicht mehr mit dem Status quo zufrieden sind, damit wir sagen, alles, was wir bisher in unserem Leben erlebt haben, auch mit Gott und vor allem mit Gott, das war toll und da sind wir dankbar dafür und das ist das eine, aber trotzdem bleibe ich darin nicht stehen, sondern ich entwickle nochmal einen ganz neuen Hunger. Ich möchte nochmal in eine ganz neue Dimension von göttlichem Leben. Ich möchte in die Bestimmung hinein, die der Vater vor Grundlegung der Welt mit meinem Leben sich schon gedacht hat. Ich möchte mehr vom Himmel, mehr vom Vater, mehr von Jesus, mehr vom Heiligen Geist. Ich fange nochmal ganz neu an. Wäre das nicht ein tolles Datum, 9. Oktober 2010? Ich fange nochmal ganz neu an. Alles Bisherige war nur ein Vorgeschmack dessen, was kommen soll. Und der Vater sagt über uns, über die und über mir und über unserem Land, wir können das nachlesen in Jeremia 29, 11, ich kenne doch die Pläne, die ich mit dir habe. Ich weiß doch, was ich vorhabe mit dir, dich in eine gute Zukunft zu führen, dich in ein neues Land hineinzuführen, Pläne der Heilung, der Wiederherstellung, Pläne, dich hochzuheben, nicht dich niederzudrücken. Lasst uns nochmal ganz neu beginnen. Lasst uns nochmal ganz neu einen Bund mit dem Vater schließen. Lasst uns nochmal ganz neu uns selbst ihm zur Verfügung stellen. Lasst uns nochmal ganz neu eine Leidenschaft für unser Land entwickeln. Und mit vielen Menschen, mit denen ich spreche, kommt immer wieder hervor, dass viele so eine Sehnsucht nach Veränderung haben. Auch mit säkularen Leuten, mit Leuten aus der Wirtschaft und aus der Politik. Vielen ist bewusst, wir sind in einer ganz spannenden Zeit. Wir sind in einer Zeit der Veränderung und vielen ist bewusst, es kann nicht mehr so weitergehen wie bisher. Aber die wenigsten haben einen Lösungsweg, der funktioniert. In der Analyse sind wir gut, aber im Lösungsweg gehen uns oft die Mittel aus. Wir brauchen einen Lösungsweg für unser Land. Wir brauchen einen Lösungsweg für unser persönliches Leben. Und was wir brauchen, ist, dass wir uns am besten eine Haltung aneignen, wie sie Paulus hatte. Weil wenn wir heute auf unser Land sehen, auf Deutschland, die Schweiz, Liechtenstein, Österreich und den natürlichen Zustand betrachten, so wie sich die Situation gerade stellt, dann könnten wir mit Heinrich Heine sagen, denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Aber wir machen es nicht wie Heinrich Heine, sondern wir machen es wie Paulus, der sagt, ich bleibe nicht im Sichtbaren stehen. Ich bleibe nicht bei dem, was ich mit meinen natürlichen Augen sehe, sondern das Unsichtbare sehe ich. Nach dem Göttlichen strecke ich mich aus. Ich schaue über das natürlich Sichtbare hinaus. Und plötzlich verändern sich die Rahmenbedingungen. Plötzlich verändert sich der Blickwinkel. Und mit dem veränderten Blickwinkel bekommen wir eine neue Sicht. Und dann sagen wir, denke ich an Deutschland in der Nacht, dann freue ich mich an Gottes Macht, weil ich glaube, dass Gott in das Geschick unseres Landes eingreifen wird. Ich glaube, dass Gott in das Geschick unseres Landes eingreifen wird. Unsere Länder sind in weiten Teilen so wie Lazarus. Und vieles gesellschaftlich ist gestorben oder am Sterben oder krank. Unser Land ist wie Lazarus und die natürliche Perspektive ist nur der Grabstein vor der Nase. Aber dann kommt Jesus auf den Plan und tritt in die Szene und sagt, rollt mal diesen Stein zur Seite. Und die Jünger und die um ihn herum, noch sehr stark geprägt von dem, was natürlich in ihrem Denken abläuft, wollen ihn zuerst abhalten und sagen, Jesus, weißt du schon, was du tust? Der liegt da schon 4 Tage drin, der stinkt schon. Und dann rollen sie doch den Stein zur Seite. Und was macht Jesus? Er stellt sich vor dieses Grab hin und er ruft, Lazarus, komm heraus. Stimmt's? Nicht ganz. Er hat's nicht so sanft gesagt. Er rief, Lazarus, komm heraus! Und ich glaube, mein Herz brennt das so sehr dafür, dass Jesus heute wie über unserem Land ruft, Deutschland, komm heraus aus deinem Grab. Dass der Vater über den Gesellschaftsbereichen spricht, über der Wirtschaft, über der Politik, über den Medien, über der Kultur, über dem Sport, über jedem einzelnen Bereich, komm heraus aus deinem Grab. Paulus sagt uns im Römer 4,17, dass wir einen Gott haben, der das Tote lebendig macht und das Nichtseiende ruft, als wäre es da. Wir haben einen Gott, der das Tote lebendig macht und das Nichtseiende ruft, als wäre es da. Und wenn es in unserem Land und wenn es in unseren Leben Bereiche gibt, die wie gestorben sind, oder Bereiche, wo wir Mangel haben, dann steht dieses Wort darüber. Wir haben einen Gott, der das Tote lebendig macht und das Nichtseiende ruft, als wäre es da. Dieses Bild, das hier an der Wand angeworfen ist, hat eine ganz besondere Geschichte. Wir waren vor ein paar Jahren mal zusammen in einem größeren Seminar, das Christoph Hesselbart so ausrief und da waren ungefähr 200 Leiter aus dem ganzen deutschsprachigen Raum und während einer Anbetungszeit für das Land hatte ich plötzlich so ein Bild und ich sah Deutschland von feindlichen Truppen besetzt, geistlich und befestigt an den Landesgrenzen mit einer starken Befestigungsmauer. Und während wir dann im Geist begannen, die Bestimmung Gottes für unser Land zu ergreifen, kamen die Heerscharen des Himmels von außen her gegen diese Festungsmauern der Finsternis und bezogen Position. Und als wir da beteten, wurde dieser Druck der himmlischen Heere immer größer und die Befestigungsmauern begannen plötzlich, wie als wenn sie aus Gummi wären, sich zu dehnen. Und plötzlich brach es dann an verschiedenen Stellen und die Heerscharen des Himmels strömten ins Land. Und dann begann ein Eroberungsfeldzug über dem Land und das begann über Berlin, der Hauptstadt, und breitete sich über das ganze Land aus, über Frankfurt und München und Hamburg und dem Ruhrgebiet und bis das ganze Land so richtig erobert war und am Ende wurde dann die Siegesfahne Jesu über Deutschland gehisst. Und dieses Bild ließ mich nicht mehr los und ich dachte, ich muss es irgendwie für mich sichtbar machen. Und dann habe ich so in aller Einfachheit diese Grafik da gemacht mit den Landesfarben, die ja auch prophetisch sind, aus unserer dunklen Vergangenheit heraus durch das Blut Jesu in eine goldene Zukunft und Deutschland weiß gewaschen als Zeichen für Integrität und Wiederherstellung. Und der Schlüssel dazu ist das am Kreuz von Golgatha vergossene Blut Jesu und die Krone als Zeichen der Königsherrschaft Jesu über unserem Land. Also das steckt hinter diesem Bild und in diesem Bild ist so viel von dem Herzen von Efi und mir. Und jetzt ist die Frage, Wie verändert man denn ein Land, wenn unsere Sehnsucht danach ist, wenn wir es uns so wünschen, dass Deutschland und unsere Länder verändert werden? Und die ganz einfache Antwort ist, ein Land verändert sich zunächst mal nicht einfach so in einem Augenblick, sondern ein Land verändert sich, indem Familien verändert werden, indem Ehen wiederhergestellt werden, indem einzelne Persönlichkeiten transformiert werden. Also die Veränderung des großen Ganzen beginnt immer bei der Veränderung des Einzelnen. Die Heilung Deutschlands beginnt bei der Heilung der Deutschen. Die Transformation der Gesellschaft beginnt, indem wir transformiert werden. Wo also beginnt es, das Land zu verändern? Es beginnt bei uns. Am besten sagen wir, es beginnt bei mir. Und damit wird deutlich, jeder Einzelne von uns ist wichtig für das Land. Jeder Einzelne von uns, du und ich, wir sind wichtig für Deutschland. Und so wie Adam und Eva gesetzt waren im Garten Eden mit einem ganz speziellen Auftrag, nämlich sich die Erde untertan zu machen, fruchtbar zu sein, im Natürlichen, aber auch in dem, was sie tun, aus den ihnen anvertrauten Ressourcen etwas zu machen, so sind auch wir, du und ich, so sind wir gesetzt in dem Land, in dem wir sind, in der Region, aus der wir kommen, in der Stadt oder in dem Dorf, aus dem wir sind, um Veränderungseinfluss auszuüben. Dieser Schöpfungsauftrag des Vaters wurde niemals zurückgenommen. Wir sind gesetzt, um Einfluss auszuüben. Und bewusst oder unbewusst üben wir auch Einfluss aus. Die Frage ist nur, üben wir göttlichen oder menschlichen oder sogar satanischen Einfluss aus? Und wir sind gesetzt, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Wir sind gesetzt für das Land. Wir sind gesetzt, dass die Pläne des Vaters in das richtige Leben heruntergebrochen werden. Wir sind gesetzt als ein Brückenkopf des Himmels auf der Erde. Wir sind gesetzt, um mit dem Kopf im Himmel und mit den Füßen auf der Erde zu sein. Und beides muss zusammen. Also sehr oft sind wir nur mit den Füßen auf der Erde. Und dann werden wir gelebt und von den Umständen bestimmt und von unseren Emotionen und Verletzungen und Prägungen. Und dann gibt es ein paar wenige, die haben auch den Kopf im Himmel. Aber wenn wir dann die Füße nicht auf der Erde haben und den Bodenkontakt verlieren, ist auch nicht wirklich jemandem geholfen. Also beides soll zusammenkommen. Die Dimension des Himmels in uns und die Auswirkung in dem Stück Land, in dem wir gesetzt sind. Und deswegen freue ich mich so, dass wir gestern und heute zusammen sind. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid, so viele aus Deutschland, aber ich glaube auch, dass ein paar Schweizer da sind, stimmt's? Alle Schweizer, Hände hoch. Aha, sehr gut, zwei, super. Ich frage das aus einem bestimmten Grund. Ich liebe die Schweiz. Und ich liebe sogar die Schweizer. Und deswegen freue ich mich so, dass ihr da seid. Und es geht viel um Deutschland, aber es kommt immer wieder durch. Es geht um den deutschsprachigen Raum. Und ich sage euch speziell, ihr Schweizer, wir Deutschen brauchen euch. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil die Schweiz eine ganz wichtige Rolle im Leben von Evi und mir spielt. Ich komme vielleicht später noch kurz drauf. Ich bin Teil einer Schweizer Stiftung, immer wieder in der Schweiz. Und dann sage ich immer zu den Schweizern, jetzt darf ich wieder ins gelobte Land, wenn wir uns dann treffen in der Schweiz. Die lachen dann immer. Ich meine es wirklich so. Ich sage dann immer, Gott meint es gut mit mir. Er hätte mich ja auch nach Holland oder sonst wo hinschicken können. Also nichts gegen die Holländer, aber rein landschaftlich fühle ich mich in der Schweiz so wohl. Und ich habe die Schweizer richtig lieb gewonnen. Und dann wollte ich mal noch fragen, ob Afrikaner da sind. Leute mit afrikanischem Hintergrund. Da oben, ich habe es ja schon etwas gesehen, manchmal fallen die gleich auf. Hier, jawohl, hier. Und auch euch Afrikanern ein ganz herzliches Willkommen. Meine Frau und ich. Ify und ich haben eine Zeit lang in Afrika gelebt und gearbeitet und Afrika spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle in unserem Leben, auch in unserer Familie. Und ein Teil unseres Herzens, sagen wir immer, ist schwarz und wir lieben Afrika so sehr. Und früher war es ja so, dass wir deutschen Missionare ausgeschickt haben nach Afrika. Heute brauchen wir es, dass die Afrikaner kommen, um uns zu missionieren. Und irgendwann wird sich das Blatt wieder wenden, dass wir zusammen dann die Welt in Angriff nehmen. Also euch auch ein ganz besonderes Willkommen. Ich glaube, dass wir vor einer Zeitenänderung stehen. Und in Jesaja 66, 8 lesen wir eine ganz bemerkenswerte Schriftstelle. Da heißt es, wer hat so etwas je gehört? Wer hat dergleichen je gesehen? Wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren? Fragezeichen. Und das ist eine Frage, die ich uns mal stelle. Wird eine Nation an einem Tag geboren? Wird Deutschland an einem Tag geboren? Was ist die Antwort, glaubt ihr? Das ist eine gute Antwort, die passt immer exzellent, das stimmt natürlich. Die Antwort ist zunächst mal ja und nein. Weil wenn man an den Prozess einer natürlichen biologischen Geburt denkt, dann heißt die Antwort einmal nein, ein Kind wird nicht auf einmal nur geboren, weil es braucht da einen Prozess der Schwangerschaft vorher. Zunächst mal braucht es eine Zeugung und dann wächst da etwas, ein Same wird gelegt und dann wächst dieses Baby im Mutterleib heran, verändert das Leben der Mutter komplett und dann dauert es 40 Wochen, bis dann der Moment der Geburt gekommen ist. Und dann ist die Antwort wieder ja, weil wenn der Moment der Geburt gekommen ist, wenn der Reifegrad erfüllt ist, den es braucht, damit neues Leben hervorkommt, dann wird ein Baby an einem Tag geboren. Und ich meine, dass wir in einer Zeit sind, in der sehr viel im himmlischen Bereich durch einen Schwangerschaftsprozess gegangen ist für unser Land, in dem sehr viel vorbereitet ist vom Vater, das auf die Erde kommen wird. Ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, in der wir erleben, dass das Himmlische geboren wird im Natürlichen, in der wir erleben, dass unser Land tatsächlich verändert wird. Warum soll das gerade heute sein? Warum ist heute diese Zeit? Die Antwort ist wieder eine ganz einfache. Ich bin ein einfach gestrickter Mensch, deswegen ist alles, was ich sage, einfach. Und ich glaube, dass am Ende auch die wirklich wichtigen Dinge immer einfach sind. Kompliziert machen wir es meistens selber. Also die Antwort wäre, weil wir aufstehen. Weil wir nicht länger mit dem Status quo zufrieden sind. Weil wir ergreifen, wozu uns der Vater und Jesus und der Heilige Geist geschaffen und in diese Welt gesetzt haben. Und jetzt könnten wir denken, aber wir sind doch nur so wenige. Wir sind doch nur ein paar wenige verglichen zu den 82 Millionen Deutschen oder zu den 7, noch was Millionen Schweizern oder ungefähr 8 Millionen Österreicher oder 40.000 Liechtensteiner. Wir haben zwei ganz liebe Freunde aus Liechtenstein und die sagen, die beschweren sich dann immer, wenn es um die deutschsprachigen Länder geht, die sagen dann immer, Liechtenstein gehört auch dazu. Deswegen bin ich mir dabei anzugewöhnen, die Liechtensteiner nicht zu vergessen, weil die sind auch ganz wichtig. Also, wir sind doch nur so wenige. Wie soll das funktionieren, dass das Land verändert wird? Es funktioniert, weil unsere Kraft nicht in unserer Zahl ist. Es funktioniert, weil Gott nicht auf die Masse schaut. Es funktioniert, weil die Denkmuster des Vaters im Himmel anders sind, als unsere üblicherweise aufgestellt sind. Es funktioniert, weil Gott immer einen heiligen Rest benutzt, um das große Ganze zu beeinflussen. Weil Gott immer mit einer kritischen Masse, könnte man sagen, arbeitet, um das Größere zu verändern. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann gibt es von vorne bis hinten viele Beispiele dafür, dass das Wenige, das Kleine genommen wird, um das Große zu beeinflussen. Denken wir an Hesekiel, als Gott sagt, ich suchte nach einem Mann, der vor mir für das Land in den Riss gestanden wäre. Doch ich fand keinen, heißt es da tragischerweise, das ist heute anders, weil wir sind schon mehr als einer. Oder denken wir an Sodom, als Abraham mit Gott handelte und ihn auf 10 runterbrachte und 10 Gerechte ausgereicht hätten, um das Schicksal dieser Städte zu verändern. Oder denken wir an Gideon, der mit seiner Megachurch von 32.000 Mann unterwegs war gegen die Midianiter, und Gott kam dann auf den Plan und reduzierte ihn herunter auf letztendlich 300, damit von vornherein klar war, wem die Ehre gehört, wenn der Sieg eingefahren ist. Oder denken wir an die Jünger zu Pfingsten, als 120 im Obergemach in Einheit versammelt waren, als der Heilige Geist fiel. Oder denken wir an Elia, als Gott sagte, ich habe mir 7000 im Land übrig gelassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Und mit diesem Rest werde ich das Land verändern. Also wir erkennen ein Prinzip des heiligen Restes, ein Prinzip, dass Gott das Wenige benutzt, um das Große zu beeinflussen. Und wer ist dieser heilige Rest heute in unserem Land? Wir! Und am besten sagen wir wieder ich. Also wir plus noch viele andere, die Gott auch schon im Land herausruft und aufstellt. Aber verglichen zu den über 80 Millionen ist es wenig, macht aber nichts. Wir sind dieser heilige Rest, der wie der Sauerteig den Brotleib durchdringen und beeinflussen und verändern wird. Funktioniert das, weil wir so toll und sexy sind? Nein, sind wir nicht, sondern wir sind das, was Paulus schon sagte, als er sich rühmte seiner Schwachheit. Das Einfache, das Geringe, das Schwache hat Gott auserwählt, um zu Schanden zu machen, das, was in der Welt als groß und weise dargestellt wird. Unser Herz, Ephis und mein Herz, hat so Feuer gefangen. Vor ungefähr 14 Jahren begann dieser Prozess für unser Land und für die göttlichen Rettungspläne für unser Land. Und als wir uns dann entschieden haben, unser Leben komplett in diese Vision zu investieren, dass das Land verändert wird, dass Politik und Wirtschaft verändert wird, das war während unserer Zeit in Afrika, da waren wir noch nicht mal 30 und wir hatten auch keinen Namen und wir hatten keine Bildung und wir hatten kein Netzwerk und wir waren noch dazu aus dem Bayerischen Wald. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich kann ansatzweise nachvollziehen, was Paulus meinte, wenn er sagt, das Einfache hat Gott auserwählt, um das Größere zu beeinflussen. Also wenn es dir ähnlich geht, dann sage ich, willkommen im Club. Es ist genau die richtige Ausgangsposition, die wir brauchen, damit Gott uns benutzen kann. Und vielleicht bist du gerade an dem Punkt, wo du sagst, ich habe überhaupt nichts mehr in der Hand und irgendwie ist mir alles entglitten, was ich dachte, sicher zu haben, und irgendwie stehe ich da wie leer. Und dann könnte es sein, dass Gott sagt, endlich, ich habe so lange daran gearbeitet, dich endlich an diesem Punkt zu haben. Und jetzt möchte ich mit dir nochmal ganz neu beginnen. Jetzt beginnen wir noch einmal zu leben. Zu leben so, wie du es noch nie vorher erlebt hast. Sind wir dabei? Ich glaube, wir sind dabei und ich glaube, dass wir auch immer wieder so wichtige, strategische Herzensentscheidungen richtig dem Himmel kommunizieren sollten. Der Himmel muss das immer wieder hören. Die unsichtbare Welt braucht das, immer wieder zu hören, wozu wir uns stellen oder wogegen wir uns stellen. Wo wir Position einnehmen, wohin wir unser Herz geben. Gott möchte unser Land verändern und er sucht nach Menschen, die sagen, ich bin dabei. 2. Chronik 16,9 ist eine meiner Lieblingsstellen, wo es heißt, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, um denen zur Seite zu stehen, deren Herz ungeteilt auf mich gerichtet ist. Und immer wieder, wenn ich über diese Stelle nachdenke, dann steht so in mir mein Herz, mein geistlicher Mensch auf und sagt, Vater, hier bin ich. Ich strecke mich aus. Ich kann dir nichts bringen, außer mein Herz und außer meine Entscheidung, dabei sein zu wollen. Zieh nicht an mir vorüber, sondern bleibe hängen an mir, wenn deine Augen den ganzen Erdball abgehen. Bleibe hängen an mir und nimm mein Herz und bewahre mein Herz und nimm mich mit hinein in deine göttlichen Pläne. Und ich ermutige euch, diese Entscheidung entweder zum ersten Mal oder noch einmal ganz neu zu treffen. Zu sagen, Vater, ich bin dabei. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich möchte sehen, wie Deutschland, wie die Schweiz, wie Österreich, wie Liechtenstein verändert wird. Ich möchte sehen, wie dein Reich sich ausbreitet und gebaut wird und Menschen verändert werden. Und das bringt mich zu einem kleinen strategischen Modell, das ich kurz mit euch teilen möchte, wie man so ein Land verändert. Also die Veränderung des Landes wäre unsere Vision und zur Vision braucht es immer mal wieder strategische Schritte. Und ich bin ein Stratege, ich liebe es, über Strategie nachzudenken. Ich liebe es, das große Ganze anzuschauen und dann herunterzubrechen, was machen wir jetzt, was wäre dran, welche Schritte kann man gehen. Und deswegen bin ich auch so ein Fan des Alten Testaments, weil das Alte Testament ist so ein tiefes strategisches Buch. Und alles, was im Alten Testament im Natürlichen geschah, hat geistlich-strategische Bedeutung für uns heute. Und wenn man an dieses Bild denkt, ein Land einzunehmen und wir suchen nach einem Beispiel aus dem Alten Testament, was fällt uns sofort ein? Natürlich Josua und das Volk Israel. Und die Verheißung, die Gott dem Volk Israel gab, sie in ein neues Land zu führen. Aus Ägypten heraus, aus dem Status quo heraus, aus dem Alten heraus, aus der Sklaverei heraus, aus den Verletzungen heraus, aus dem Tod heraus, in Neues hinein, in Leben hinein, in Heilung hinein, in Wiederherstellung hinein, in ein weites Land hinein. Und dann kommt, nachdem Josua von Mose den Stab übernommen hat, Josua mit dem Volk Israel an die Grenze dieses verheißenen Landes. Und ich bitte mal, die erste Grafik einzublenden. Das ist einfach eine Landkarte vom verheißenen Land Kanaan. Links also das Mittelmeer und dann der See Genezareth, das Tote Meer. Und Josua kam mit Israel von Osten, von rechts. Und dann kam er an die Grenze dieses Landes, an den Zielort seiner Verheißung. Und was muss er feststellen? Und ich glaube, dass er ziemlich schockiert war. Was muss er feststellen? Da ist ja schon jemand. So ein Pech, aber auch drehen wir wieder um. Gott muss sich wohl getäuscht haben. Entweder hat er uns das Falsche versprochen, wir haben es falsch verstanden, müssen eigentlich woanders hier, irgendwas stimmt da nicht. Also Josua befand sich plötzlich wieder in dem Spannungsfeld und der Frage, schaue ich auf das, was ich sehe mit meinen natürlichen Augen oder schaue ich auf das, was ich im Geist empfange, auf die Verheißungen Gottes? Und in diesem Spannungsfeld steht jeder von uns, du und ich. Und mit allen Verheißungen des Vaters verhält es sich so, dass er uns immer wieder gerne herausfordert, auf was schauen wir? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht im Sichtbaren stehen bleiben. Und dann begann ein Prozess. Josua blieb, Gott sei Dank, nicht im Sichtbaren stehen, sondern er vertraute dem, was er von Gott empfing, mehr als das, was er mit natürlichen Augen sah, so wie Paulus später auch. Und das löste etwas in ihm aus, nämlich eine Entscheidung zu einem ersten Schritt. Und wohin ging dieser erste Schritt? Über den Jordan, in das verheißene Land. Und das ist, was Glaube in uns bewirken muss, dass es etwas auslöst in uns, dass wir zu einer Entscheidung kommen, die sagt, auch wenn das Natürliche anders aussieht als das, was ich empfangen habe, mache ich den ersten Schritt. Und wenn Josua gewartet hätte, bis das Land leer ist, dann hätte er lange warten können. Gott fordert uns heraus, Schritte zu tun. Und es fällt nicht alles nur vom Himmel, sondern vieles müssen wir ergreifen. Vieles bietet uns der Vater an, aber dann hängt es davon ab, ob wir zugreifen oder nicht. Wir Christen bekommen nicht das, was wir verdienen. Wir bekommen das, was wir ergreifen, was wir an uns reißen, was wir aushandeln, wo wir hineindrücken, wo wir nicht in Passivität stehen bleiben. Gott sei Dank war Josua so ein Typ. Ich liebe sein Herz. Und er ging in dieses Land hinein. Und dann begann dieser Prozess der Landeinnahme. Da war nicht das ganze Land dann plötzlich leer, obwohl er drüber ging, sondern das erforderte Schritte, das erforderte Kampf, das erforderte Blut, Schweiß und Tränen. Und dann gab es verschiedene Vorstöße nach Süden und nach Norden. Step by step, so wie dieses Bild, das ich vorhin hatte von der Einnahme Deutschlands, so im Geist. Und letztendlich war dann das Land eingenommen und die Verheißung ergriffen und heruntergezogen, die Gott da gab. Und jetzt gibt es eine Parallele eben zu der Vorgehensweise, wie man heute ein Land oder eine Region oder eine Stadt einnehmen kann. Ich bitte um die zweite Grafik. Jetzt etwas zu groß, aber wir erkennen, worum es geht. Das ist Deutschland. Und Deutschland unterteilt sich in verschiedene gesellschaftliche Bereiche, jedes Land der Erde. Und da gibt es die Wissenschaft und Kultur und die Medien und Wirtschaft und Politik und vieles andere mehr, so wie es auch bei dem verheißenen Land Kanaan war. Und eigentlich gehört jeder dieser Bereiche wem? Dem Vater. Gott, dem Schöpfer. Er hat alles gut gemacht. Aber dann kam der Feind hinein und besetzte diese Bereiche und hat sie sich unter den Nagel gerissen. Und dann war die Situation plötzlich so, wie sie Josua vorfand, dass es da bestimmte Volksgruppen, Ethnien, Städte gab, die bewohnt waren und befestigt und alles andere als bereit, freiwillig das Feld zu räumen. Und so ist es hier auch in unserem Land. Unsere Gesellschaftsbereiche, unsere geografischen Regionen und Städte gehören eigentlich dem Vater. Und alles ist, das haben wir heute schon gehört, hat mir sehr gut gefallen, zu Jesus hin geschaffen. Aber dann kam da der Feind hinein und hat sich diese Bereiche unter den Nagel gerissen. Und bezieht seine Autorität woher? Woher bezieht der Feind seine Autorität, seine Anrechte zu sagen, das gehört mir? Er bezieht es aus der Sünde, die von den Menschen in den einzelnen Bereichen begangen wird. Und jetzt schließt sich der Kreis, ich bitte um die dritte Grafik, wie man jetzt vorgehen kann, um ein Land zu verändern. Die Vorgehensweise ist wie bei Josua. Ein Land verändert sich, indem sich einzelne Menschen aus den unterschiedlichen Bereichen, der Gesellschaft. Für Jesus entscheiden, von der Finsternis ins Licht wechseln, transformiert werden und eine göttliche Speerspitze werden in ihren Bereich, in ihr Umfeld, in ihr Stück Land hinein. Und jetzt wird klar, dass es so wichtig ist, dass wir Menschen brauchen, Männer und Frauen Gottes in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kulturszene, in der Musik, im Bildungswesen, im Sport, in jedem einzelnen Bereich, um Veränderungseinfluss auszuüben und um Stück für Stück Land einzunehmen. Mit jeder Person, die errettet wird, passiert Folgendes, dass das Reich der Finsternis einen Schritt zurück und das Reich des Lichtes einen Schritt ausgedehnt wird. Und so wird das große Ganze heruntergebrochen auf das kleinere, greifbare, überschaubare. Und jetzt wäre die Frage an jeden Einzelnen von uns, wo stehe ich denn in diesem Bild? Wo stehe ich denn gesellschaftlich? Was ist der Bereich, der in meinem Herzen brennt? Was ist meine Bestimmung? Wozu hat der Vater mich geschaffen? Was ist es, das ich bewirken soll in diesem großen ganzen Bild? Wo ist mein persönliches Stück Land aus dem großen Ganzen herausgenommen, das ich jetzt beginne einzubringen? Wo ich beginne, Position einzunehmen, wo ich beginne, Veränderungseinfluss auszuüben. Und dann brauchen wir dazu einen Chefstrategen. Wir können das nicht aus uns selbst. Und wisst ihr, wer dieser Chefstratege bei der Veränderung des Landes ist? Es gibt nur einen. Es ist nicht der Vater, es ist auch nicht Jesus, es ist der Heilige Geist. Jesus sagte, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, weil wenn ich beim Vater bin, werde ich euch jemanden schicken, der euch führen wird in eure Bestimmung hinein, der euch führen wird in Leben hinein, der euch führen wird in alle Wahrheit hinein, den Geist Gottes. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und wenn man die Apostelgeschichte sich mal anschaut und studiert, dann wird in diesen ungefähr 50 Kapiteln der Apostel, in diesen ungefähr 28 Kapiteln der Apostelgeschichte der Heilige Geist mehr als 50 Mal namentlich erwähnt. Und alle strategischen Entscheidungen, wohin gehen wir, wen schicken wir, welche Botschaft bringen wir, alle strategischen Entscheidungen traf der Heilige Geist. Was wäre an uns zu tun? Zu sagen, es wäre an uns, eine Entscheidung zu treffen, ganz neu uns zu entscheiden, den Heiligen Geist zu unserem Chefstrategen zu machen, uns völlig dem Heiligen Geist unterzuordnen und auszuliefern. In Zacharia 4,6 lesen wir, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Ich bin Teil einer Schweizer Stiftung für Führungskräfte in Wirtschaft und Politik und vor 5 Jahren, nachdem Eva und ich aus Afrika zurückkamen, wurde ich Teil dieser Stiftung mit dem Anliegen, das Thema Integrität eben in Wirtschaft und Politik zu bringen. Und wir waren ein kleiner Kreis von wirklich sehr guten Leuten, 8 Leute, alles Leute viel älter als ich und sehr erfahren und relativ hochrangig, früher oder noch aktuell in ihren beruflichen Positionen und alle mit einem brennenden Herzen für das Königreich. Und dann begannen wir als Truppe von 8 Leuten diese Vision anzugreifen, Wirtschaft und Politik zu beeinflussen. Und wir haben uns die tollsten Dinge ausgedacht und die schönsten Seminare angesetzt und mussten alle wieder absagen, weil sich keiner anmeldete. Und wir haben versucht, Türen zu öffnen, die nicht aufgingen. Und nach 2 Jahren hatte Gott uns so weit, wie er uns haben musste, dass wir erkannten, irgendwas machen wir falsch. Und dann ging uns ein Licht auf. Wenn wir die Dinge des Himmels erleben, umsetzen, in ihnen leben wollen, dann können wir es nicht machen mit unseren Methoden. Dann können wir es nicht machen mit unserer Weisheit. Dann können wir es nicht machen mit unserer Kraft. Und wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir geben alles eigene Tun auf. Wir stoppen alle unsere Arbeitsmeetings, die wir da hatten. Wir stoppen alles menschliche Strategien ausarbeiten. Und wir treffen uns fortan alle paar Monate für ein paar Tage in den Schweizer Bergen. Ohne Agenda, wie die Schweizer sagen. Ohne Programm, was an sich schon ein Sterbeprozess brutalster Art war. Mal zusammenzukommen ohne Programm. Noch dazu die Manager, man stelle sich das vor. So, aber wenn die Not groß genug wird, wird der Mensch wendig. Daher das Wort notwendig. Also die Not wurde groß genug und wir wurden wendig. Und kamen dann zu diesem Punkt und dann hatten wir das erste 2-tägige Treffen und dann haben wir den Heiligen Geist formell zu unserem Chefstrategen erklärt. Und dann haben wir eine Entscheidung getroffen, indem wir sagten, wir öffnen keine Türe mehr selbst. Wir gehen nirgends mehr aus uns selbst hin. Wir bewegen uns nur noch, wenn wir eingeladen werden. Und ich komme ja aus dem Marketing und Vertrieb, war 10 Jahre im Automobilbereich, bin von Haus aus so ein Car-Guy mit etwas Benzin im Blut. Und aus dieser Perspektive betrachtet wäre das reinster Selbstmord. Also als Vertriebsmann zu sagen, ich akquiriere nicht mehr, ich mache keine Werbung mehr, ich warte jetzt nur noch hier, so versuche abhängig zu sein vom Himmel und wenn dann durch die Faxe die Aufträge reinkommen, dann bediene ich die. Und da sehen wir wieder, dass die Denkmuster des Himmels oft völlig konträr sind zu den Denkmustern, die uns so geprägt haben. Und damals, vor über 3 Jahren, mit dieser Entscheidung veränderte sich unsere ganze Vorgehensweise. Und plötzlich begannen sich auch Türen zu öffnen, die wir niemals aufgekriegt hätten, wenn wir selbst versucht hätten. Plötzlich wurde es viel entspannter, weil wir nicht mehr versuchten, aus uns selbst die Dinge zu tun, sondern wir mehr und mehr dabei sind zu lernen, vom Heiligen Geist abhängig zu sein. Plötzlich geschah es, dass Engel in unsere Meetings kamen mit Schriftrollen unter dem Arm und den göttlichen Plänen an Projekten, was gerade für uns vorbereitet ist. Das Integritätsbuch, das hinten ausliegt, ist so ein Projekt, wo wir spürten, das legt uns jetzt der Heilige Geist aufs Herz. Und dann gehen wir exzellent, so gut wir es können, in die Umsetzung. Aber die Vorgehensweise ist eine völlig andere, weil in der Regel leben wir so, dass wir alles einsetzen, was wir haben und wenn es dann nicht mehr reicht, dann brauchen wir punktuell noch den Heiligen Geist. Und ganz viele, das wisst ihr alles besser als ich, ganz viele Gemeinden und Werke und Unternehmungen und Organisationen werden so gemanagt. Eigentlich ist es eine Beleidigung des Heiligen Geistes. Und wir müssen das Ganze genau umkehren und sagen, wir geben mal alles eigene auf und hängen uns an den Heiligen Geist. Und wenn er uns dann punktuell noch mit reinnimmt, dann kommen wir rein und geben unser Bestes. Wäre das nicht wieder so eine Entscheidung, die wir treffen könnten und sagen könnten, wo immer wir stehen. Jede Situation ist individuell, alle eure Herausforderungen sind einzigartig. Viele Leiter sind hier, die in Verantwortung sind für Zellen oder Gemeinden oder Werke. Wäre das nicht ein Entscheid zu sagen, ich drehe mal den Spieß um? Und ich mache mich völlig abhängig vom Heiligen Geist. Ich wage mal, das eigene Tun aufzugeben. Ich wage es, mich dem Heiligen Geist auszuliefern. und ich komme mal vor ihn ohne eigene Pläne und möchte mal beginnen zu hören, was auf seinem Herzen ist. Das wäre eine gute Entscheidung. Und wisst ihr, was dafür ein ganz wichtiger Schlüssel ist? Ein ganz wichtiger Schlüssel dafür ist Einheit. Ein ganz wichtiger Schlüssel dafür ist Einheit. Einheit liefert Autorität. Einheit öffnet den Himmel, dass die Pläne des Vaters zu unseren Plänen werden können. Einheit ist der Schlüssel, dass wir in dieses Leben aus dem Geist hineinkommen, in dem Moment, wo wir mit anderen Personen zu tun haben. Und deswegen wäre ein anderer Schritt, um Einfluss auf das Land zu nehmen, um diese Vision von der Veränderung unseres Landes herunterzubrechen, wäre auf Einheit zu achten, mehr als je zuvor. Und über Einheit wurde schon so viel gesprochen, aber sie wird noch so wenig gelebt. Und zu sagen, das haben wir alles schon gehört, ist nur das eine. Die Frage ist, was leben wir davon? Und einmal gesagt oder geschrieben ist noch lange nicht gehört oder gelesen. Und einmal gehört oder gelesen ist noch lange nicht verstanden. Einmal verstanden ist noch lange nicht getan. Einmal getan ist noch lange nicht es zu einem Lebensstil gemacht. Und es gibt ein paar Nägel, auf die müssen wir immer wieder schlagen, dass sie fester und fester sitzen. Und Einheit ist ein solcher Nagel, damit der Heilige Geist seine Bilder aufhängen kann, so wie er es will. In Matthäus 12, 25 lesen wir, jedes Haus, das in sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen. Jedes Werk, jede Gemeinde, jede Unternehmung, wo Uneinheit ist, kann auf Dauer nicht bestehen. Einheit ist der Schlüssel für Autorität und Wirksamkeit. Und wo fängt Einheit an? Jetzt wird es wieder spannend. Wo fängt Einheit an? Ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Es ist etwas unangenehm. In der Ehe fängt Einheit an. Für alle, die verheiratet sind. Und meine Frau und ich, wir haben vor ein paar Jahren, als wir das in Strittmatt bei Christoph mal lernten, wir haben so viele lebensentscheidende Dinge in Strittmatt gelernt, bei Christoph Hesselbart oder durch Christoph und Uta und Michael und sein Team in Strittmatt und an anderen Plätzen. Und ich habe vorhin zu Christoph gesagt, es ist so eine Ehre für mich, dass ich mit dir da sein darf. Das haben wir auch mal in Strittmatt gelernt und wir haben dann entschieden, wir wollen 100% verheiratet sein. Was heißt das jetzt wieder? Wir sind doch verheiratet. Aber wir sind, wenn wir uns genau analysieren, meistens vielleicht 70 oder 80, wenn es hochkommt, mal 90% verheiratet. Was bedeutet das, 100% verheiratet zu sein? Es bedeutet, dass ich innerhalb des geschützten Rahmens meiner Ehe völlig transparent werde vor meiner Frau, vor meinem Mann. Es bedeutet, dass ich alles ausschütten kann, was in meinem Herzen ist. Es bedeutet, dass wir die starken und die schwachen Punkte miteinander teilen. Es bedeutet, wenn ich in irgendeinem Bereich attackiert und angegriffen werde, dass ich nicht mehr länger das versuche, gedanklich wegzudrücken, weil da brennen wir aus dabei. Sondern dass wir es offenlegen und dass wir aus der Einheit, die dann Autorität liefert, heraus diese Dinge überwinden. Und wir sind da wie jeder von uns auf dem Prozess, im Prozess und auf dem Weg. Und unser Ziel ist es, mehr und mehr 100% verheiratet zu sein, mehr und mehr zu dieser Einheit zu werden, die nichts mehr aus den Angeln heben kann. Und wäre das nicht wieder eine Entscheidung heute zu treffen für alle die, die verheiratet sind? Ich möchte 100% verheiratet sein. Ich beginne mal, den Sprung schaffen wir nicht gleich, aber alles geht Schritt für Schritt. Ich beginne mal, Einheit in meiner Ehe aufzubauen. ich beginne mal transparent zu werden, mein Herz auszuschütten vor meinem Partner und zusammen zu fließen und in Einheit zu kommen und eine ganz neue Autorität zu erlangen. Und Evi und ich, wir sind heute an dem Punkt, dass wir fast alles, worum wir beten, bekommen. Und wir nehmen uns immer wieder regelmäßig Zeiten, wo wir alle äußeren Störfaktoren abstellen und dann zusammenkommen, um zu beten, um nicht nur zu beten, sondern um zu regieren. Und dann nehmen wir Autorität ein, als Ehepaar über unsere Familie, über unseren Kindern, über unsere Berufung, über unseren Dienst, über allem, wo wir Aktien im Spiel haben. Weil da haben wir auch Verantwortung und wo wir Verantwortung haben, können wir Einfluss nehmen. Und dann regieren wir aus der Einheit heraus und wir stellen uns auf dieses Wort, dass alles, was wir binden auf Erden, gebunden sein wird im Himmel. Das, was wir lösen auf Erden, gelöst sein wird im Himmel. Das, wo zwei übereinkommen, um eine Sache zu bitten, es der Vater geben wird. Und dann beginnen wir und binden das, was wir nicht haben wollen, und wir lösen das, was wir gerne hätten. Und wir setzen die Projekte frei, wo wir den Eindruck haben, dass sie vom Himmel her für uns vorbereitet sind. Und wir sind dabei, mehr und mehr in eine Dimension, in einen Fluss des Heiligen Geistes zu kommen, wo wir möglichst nur noch die Dinge anpacken, die der Heilige Geist für uns auf seinem Herzen hat. Oder wo wir, egal mit welcher Herausforderung wir konfrontiert werden, immer versuchen, nicht nur auf der natürlichen, sondern auch von der übernatürlichen Ebene her den Hebel anzusetzen. Also jede Herausforderung, die sich uns stellt, im wirklichen Leben, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie, wo auch immer, da können wir auf der natürlichen Ebene kommen und versuchen, eine Lösung zu bekommen. Und das funktioniert ein gewisses Stück, aber unsere Wirksamkeit wird gewaltig anders, wenn wir vom Himmel her, von der übernatürlichen Dimension her den Hebel ansetzen. Und von oben her und von vorne, also übernatürlich und natürlich beginnen, Lösungen zu erstreben. Und das wäre auch wieder so eine Entscheidung, dass wir sagen, jeder Herausforderung, der ich begegne, begegne ich nicht mehr länger nur auf der natürlichen Ebene, nicht nur mit meinen Ressourcen, weil, wenn wir ehrlich sind, stellen wir fest, da kommen wir eher schnell als spät an ein Ende, sondern wir brauchen Zugriff auf die Kraft, auf die Liebe, auf die Dimension des Heiligen Geistes. Jesus ist für viel mehr gekommen, als nur uns aus der Hölle rauszukicken. Jesus ist für viel mehr gekommen, als nur, dass wir es gerade machen so im Leben. Nur, dass wir so über die Runden kommen. Jesus ist gekommen und hat eine Tür geöffnet für uns, dass wir in unserem ganzen Sein und Wesen in die Dimension des Himmels hineingehen und das Natürliche mit dem Übernatürlichen verbinden. Und auch bei uns ist es so, dass Leben nicht nur Zuckerschlecken ist. Und wir haben unsere Höhen. Und wir haben auch unsere Tiefen. Und es gibt die Zeiten, da geht's gut, und es gibt Zeiten, da würden wir am liebsten das Handtuch schmeißen. Und es gibt Zeiten, da sagen die Leute von außerhalb, ihr habt's gut, ihr seid ja so Fulltimer, wie man das fälschlicherweise nennt, weil wir sind alles Vollzeitliche, egal wo wir gerade stehen. Ihr kümmert euch ja nur um die geistlichen Dinge in Anführungsstriche. Und es gibt Zeiten, wo wir denken, ihr wisst gar nicht, wovon ihr redet. Weil es ganz andere Spannungsfelder bedeutet, weil es manchmal auch erfordert, einen Preis zu bezahlen, den andere nicht zahlen. Da könnt ihr vielleicht noch viel mehr ein Lied davon singen als wir selbst. Aber in all dem bleiben wir nicht stehen. In all dem stehen wir nochmal neu auf. In all dem sagen wir am besten heute, ich möchte nochmal ganz neu in diese göttliche Dimension von Leben. In all dem entscheiden wir uns nicht aufzugeben. Mein Mentor in Afrika, der sagte am Ende unserer Zeit, du kannst alles vergessen, was ich dir versucht habe beizubringen. Aber zwei Dinge musst du behalten. Erstens, Perseverance wins the prize. Der Ausdauernde gewinnt. Und zweitens, the kingdom of God is built on relationships. Das Königreich Gottes ist auf Beziehungen aufgebaut. Und das ist mir so eingefahren. Wir geben nicht auf und wir bauen auf unsere Beziehungen um uns herum, auf die Beziehung zum Schöpfer, natürlich zum Heiligen Geist. Und wir machen uns in allem von uns, von ihm abhängig. Freunde, Deutschland wartet darauf, dass wir in Position kommen. Deutschland wartet darauf, dass die Christen ihren Stand einnehmen. Deutschland wartet darauf, dass du und ich, dass wir aufstehen und sagen, wir ergreifen, wozu wir geboren wurden. Wir sind nicht mehr mit dem Status quo zufrieden. Deutschland wartet darauf, dass wir eine Leidenschaft für das Land entwickeln. Ein Land wird nicht erobert durch menschliche Strategien, sondern durch die Strategien des Himmels und durch eine Leidenschaft des Herzens. Und das Land zu verändern beginnt in unserem Herzen, dass wir uns zunächst mal einen neuen Blick aneignen, dass wir eine neue Liebe entwickeln für unser Land, dass wir sagen, Vater, gib mir mein Land, meine Region, meine Stadt. Ich investiere.